Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Dr. Andreas Dressel. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist geboren in Hamburg, SPD-Politiker, seit 2018 Finanzsenator von Hamburg, warst davor Fraktionsvorsitzender der SPD in der hamburgischen Bürgerschaft, promovierter Jurist und Vater zweier Töchter und eines Sohnes. Lieber Andreas, du bist aufgewachsen und auch jetzt immer noch wohnhaft in Volksdorf. Hast du auch schon einen anderen Stadtteil von Hamburg mal kennengelernt? Hast du irgendwo anders gewohnt oder war es immer Volksdorf?
Nee, tatsächlich war ich dann auch mal in Eilbek, also es ist auch immer noch Bezirk Wandsbek.
Ja.
In der Tat bin ich da sehr heimatverbunden. Das ist absolut der Fall.
Könnte auch sagen bequem. Aber
nee, aber ja. Sozusagen bei uns ist das tatsächlich ein bisschen Teil von Tradition, weil wir, man glaubt es kaum, im letzten Herbst tatsächlich 100 Jahre Familie Dressel auf derselben Scholle sozusagen feiern konnte man ja nicht wegen Corona, holen wir nochmal irgendwann nach, aber tatsächlich sind wir da sehr, sehr heimatverbunden und das ist auch schön, neben der ganzen politischen Hektik auch wirklich so ein festes Zuhause zu haben.
Das heißt, wenn du am Anfang morgens zur Arbeit gefahren bist in die Finanzbehörde, hast du ein Butterbrot geschmiert und auch einen Reisepass mitgenommen oder war dir das schon ein bisschen bekannt, wo du dahin fährst?
Nein, also natürlich, weil ich die ganze Zeit immer in der Stadt, hatte ich natürlich immer zu tun und sozusagen da studiert und in ganz vielen Bereichen unterwegs gewesen. Aber das ist ja das in Hamburg einfach das Tolle, dass du hast sozusagen ein Stadtteil, ein Landleben, auch in den Außenbezirken und du hast Stadt mit all den ganzen Vorzügen einer Großstadt, einer Metropole und das sozusagen zusammenzubringen. Und es ist einfach dann auch super, wenn man abends nach Hause fährt, wenn man einen vollen Kalender hatte, sozusagen du fährst ein Stück raus, hast einmal die Weite sozusagen auch von Feldern, wo man ein bisschen länger weiter gucken kann. Dieses Zusammenbetrachten von Metropole und auch Heimat vor Ort, das macht für mich Lebensqualität aus.
Mach doch noch mal Werbung für Volksdorf. Was ist denn das Besondere? Ich komme da ja, also ich bin ja jemand, der immer so unten links auf der Karte irgendwie in Hamburg
wohnt. Dann machen wir das mal. Ich mache mal eine Volksdorf-Tour mit dir.
Ja, bitte.
Weil es wirklich ein ganz besonderer Stadtteil ist, sehr sozial engagiert, ganz viele Vereine, Verbände, Institutionen. Wir haben zum Beispiel ein Museumsdorf, wo alte Bauernhäuser sind, die ganz liebevoll gepflegt sind.
Und da kann man dann so Butter machen und so
auch. Zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel auch immer am Wochenende aus dem alten Holzbackofen Brot, was man dann kaufen kann. Da ist Tierhaltung und so weiter. Ich habe da zum Beispiel geheiratet. Insofern habe ich
im Museumsdorf?
Ja, im Museumsdorf.
Und hast du eine alte Volksdorfer Tracht angehabt?
Nee. Nein, das haben wir dann darauf verzichtet und das hätte meine Frau auch nicht gut gefunden. Aber trotzdem, diese Verbundenheit da ist wirklich ein tolles Gemeinschaftsgefühl und manchmal auch eben Tick auch mal distanziert zu Themen sozusagen der Stadt, weil man das eben auch aus einer gewissen Distanz heraus betrachtet. Manche sagen gallisches Dorf.
Darf man denn als Volksdorfer eine Nicht-Volksdorferin heiraten oder ist sie auch Volksdorferin?
Nee, sie kam in der Tat aus Eilbek.
Oh.
Sag ich mal so, musste sie sich an das Volksdorferin-Sein auch ein Stück gewöhnen, aber mittlerweile klappt das wunderbar und sie hat den Volksdorfer Stadtkern genauso lieb auch wie ich.
Gibt es da noch mehr Tradition tatsächlich als jetzt so in den wuseligeren Stadtteilen? Also ich komme ja selber vom Land, also jetzt nicht aus dem Dorf, aber so Maibaumpflanzen und so.
Genau, Maibaum hat es jetzt auch gegeben im Museumsdorf. Ja. Es gibt dann Erntedankfest und so weiter. Und dieses auch da wieder sozusagen zusammenbringen, ein bisschen Tradition und trotzdem aber auch nach vorne gerichtet in die Zukunft.
Also ihr habt WLAN und so, das habt ihr alles.
Das könnte immer noch besser sein.
Das gilt aber auch für die Schanze.
Das stimmt. Aber was ich einfach ganz viele, auch wenn ich jetzt mal meinen Abi-Jahrgang angucke, es sind ganz viele dann in die weite Welt hinausgegangen. Also bei mir hat es dann halt nur für Eilweg gereicht. Aber sind dann nachher wiedergekommen und haben da ihre Familie gegründet. Und wohnen da zufrieden. Das ist also das Absurde. Zum Beispiel ein Freund von mir aus meinem Abi-Jahrgang, haben wir uns natürlich auch wiedergesehen und haben den Elternabend unserer Kinder in dem Klassenraum dann verbracht, wo wir selber im Walterfall-Gymnasium gewesen sind. Und das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen witzig, sozusagen, wie sich dann
das
die Wege wieder kreuzen.
Ja. Und ihr seid dann da auch alle geblieben? Werden dann Grundstücke weitervererbt oder müsst ihr euch an die Hamburger Immobilienpreise gewöhnen? Und wie entwickelt sich das da in den letzten Jahren?
Also der Immobilienmarkt in Volksdorf ist krass. Das ist auch nicht schön. Und insofern ist sozusagen die Möglichkeit, dass das sozusagen auch von Generation zu Generation weitergegeben wird, natürlich etwas, was das auch erleichtert hat, dass dort viele wieder hingegangen sind. Ich auch.
Sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken, ob du vielleicht auch Lieblinge außerhalb von Volksdorf entwickeln konntest. Wir kommen zu unserer Schnellfragerunde Hamburger Lieblinge für Andreas Dressel. Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
Das ist der Suppenladen am Gänsemarkt, kann ich sehr empfehlen.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Da ist wirklich das Museumsdorf, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Und zwar auch gerade mal für Städter, sich das mal anzugucken, wie früher Landleben gewesen ist.
Wer ist deine Lieblingsmusikerin oder deine Lieblingsband aus Hamburg?
Genau, ich habe viele dann eben eher nicht so aus Hamburg. Aus Hamburg finde ich tatsächlich ganz klasse Anna Depenbusch. Und natürlich jetzt unser Neu-Ehrenbürger Udo Lindenberg.
Nein, noch ist das ja nicht.
Ja, ne? Also unser PUT-Designierter.
Ja, der
Designierter. Sozusagen Ehrenbürger-Elect, wenn man
so sagt. Ja, aber Anna Depenbusch ist natürlich wirklich ganz großartig. Und auch ein toller Podcast-Gast. Ja. Welcher ist dein Lieblingspark?
Ja, das haben wir lange auch ein bisschen gegrübelt, was wir, also ob wir die Naturschutzgebiete auch mit einbeziehen können.
Mhm. Du hast so ein Gremium gehabt um dich herum, die
ich habe das Fragen heute antworten. Tatsächlich nochmal, also wir haben das nochmal zumindest überlegt.
Ja.
Aber da will ich jetzt mal tatsächlich sagen, neben den Naturschutzgebieten, die wir da oben bei uns haben, die ich auch sehr mal für die Städter empfehlen kann, was ich wirklich entdeckt habe jetzt in der Corona-Zeit, ist die Bunthäuser Spitze. Da, wo Norderelbe und Süderelbe sich in Wilhelmsburg wieder treffen. Das ist einfach ein genialer Platz in Hamburg, den ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann.
Ganz schön weit weg für dich, ne?
Das aber da, mit dem Fahrrad super erreichbar.
Ja, also, mit dem Fahrrad von da oben nach unten?
Okay. Ja, also das kann man alles machen. Es sind auch super Fahrradwege auf dem Deich.
So, apropos Fahrrad, da fährt man ja vielleicht auch immer mit dem Fahrrad hin. Welches ist deine Lieblingskneipe?
Ja, das ist das Thema Kneipenwesen.
Hast du jetzt in den letzten 18 Monaten oder 17 Monaten vergessen, ne?
Ich habe jetzt durchaus manche Kneipen besucht. Meistens ging es dann um notleidende Gastronomen, die nach ihren Hilfen gefragt haben. Insofern gibt es da jetzt nicht die eine. Natürlich, ne, wir sind natürlich in Juso-Zeiten immer im Silbersack gewesen.
Echt?
So, das war natürlich irgendwie Kult, dann okay. Irgendwie nach den Landesdelegiertenkonferenzen. Also, Andi Grote und ich waren ja mal zusammen Juso-Landesvorsitzende und dann war natürlich damals Pflichtprogramm, nach den Sitzungen dann den Abend im Silbersack ausklingen zu lassen.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Volksdorf schon gesabbelt. Zwar ist das Hamburg-Gespräch, aber ich habe tatsächlich doch noch eine andere Stadt in deinem Lebenslauf gefunden. Das ist Los Angeles. Ja. Also es ist ein bisschen der Gegensatz, ne? Also gut, Los Angeles ist jetzt nicht nur Hollywood, aber da hast du dann Rechtsreferendariat gemacht.
Genau.
Wie lange
also,
ging das?
Also das war eine Station im Rechtsreferendariat. Mhm. Und da kann man in der Tat bei einer deutschen Auslandsvertretung eine Referendarstation machen.
Insofern. Aber da bist du komplett durchgedreht, ne? Dass du also dann auf einmal
den
Gegensatz wählst.
Ja, weil also ich habe mir natürlich schon angeguckt, welche Auslandsstationen macht sozusagen im Referendariat Sinn. Ich wollte unbedingt was Englischsprachiges machen. Mhm. Das war eine wirklich fantastische Zeit. Auch sehr spannend, eben nicht nur. Natürlich war sozusagen die Hollywood-Orientierung, man hat also auch schon mit Filmgeschehen zu tun, wenn dann irgendwie ein Filmfestival ist, dann findet irgendwie in der Residenz des Generalkonsuls da auch ein Empfang statt in den Hollywood-Hotels.
Du warst also im deutschen Konsulat.
Genau, richtig. Und also sozusagen Empfänge in der Residenz des Konsuls über den Hollywood-Hills, das war schon etwas, was man auch nicht so leicht vergisst. Aber auch umgekehrt, wir haben für Rechtsreferendare gehört immer die Betreuung von Gefangenen, also deutschen Gefangenen im Ausland, natürlich auch zu den konsularischen Aufgaben. Und ich habe auch zwei Todeskandidaten in Arizona sozusagen mit zu betreuen gehabt, bin dahin gefahren. Das ist auch eine Sache, die man nicht vergisst. Und insofern war das zwischen...
Es gibt ja nicht so viele bekannte Fälle von deutschen Todeskandidaten dort. Das war aber nicht der die Eltern seiner Freundin umgebracht hat.
Oder nee, genau bringe ich den Fall nicht mehr zusammen.
Okay.
Aber es waren, waren zwei...
Da gab es ja so eine Dokumentation über jemanden, der jetzt dann auch ja irgendwann tatsächlich nach Deutschland, glaube ich, nach Hamburg zurückgekommen ist.
Ja, das glaube ich jetzt bei denen. Ich habe den Fall dann auch nicht weiter verfolgt. Das war dann, nach Arizona gefahren, was zum Zuständigkeitsbereich vom Generalkonsulat in Los Angeles gehört. Und das ist natürlich sozusagen die Diskrepanz. Man fährt dann in so ein Wüstengefängnis, sozusagen morgens noch in Santa Monica, wo ich gewohnt habe.
Och.
In der Zeit. Also auch kein schlechter.
Bist du denn da immer diese Treppen da hochgetigert, wo diese ganzen Bodybuilder und so weiter irgendwie?
Ja, das war jetzt nicht so mein Thema. Ich bin dann bin viel Fahrrad gefahren.
Ja.
Da an den an der Küste, was einfach auch genial war, war eine wirklich tolle Zeit, viel gelernt, bisschen müsste ich mein Englisch mal jetzt wieder auffrischen. Mhm. Aber das war sozusagen mal eine Phase, wo man sozusagen mal richtig aus Hamburg rausgekommen
ist. Und das war 3 Monate oder 6 Monate?
Ja, 3 Monate.
Wie lange ist das? Und das war dann alles. Außer jetzt Urlaub bist du nie wieder beruflich im Ausland gewesen sozusagen.
Ja, also beziehungsweise auch da mal jetzt auch Auslandsaufenthalt. Ich war jetzt als für die Finanzministerkonferenz in Washington bei der Weltbanktagung. Das war aber tatsächlich dann seit dem Referendariatsaufenthalt dann wirklich der längste oder dann der nächste größere Auslandsaufenthalt beruflich
bin. Und das hatte ich jetzt auch nicht so inspiriert, dass du gesagt hast, so jetzt gehe ich nochmal in eine andere Stadt.
Naja, es war ja dann auch immer so, dass ich sozusagen nach dem Referendariat auch schnell auch eine berufliche Perspektive hatte. Ich bin ja im Verwaltungsdienst der Stadt Hamburg, habe ich angefangen als Regierungsrat, bin dann auch Bürgerschaftsabgeordneter geworden, habe dann die Familie gegründet, habe geheiratet und dann ist ja auch dann, wenn du heiratest, Kinder bekommst, den Job anfängst, ein Mandat anfängst, dann nach 3 Wochen zu sagen, nee, jetzt gehe ich doch nochmal ins Ausland, wäre dann jetzt auch ein bisschen komisch gewesen. Insofern ist das sicherlich ein Thema, wo vielleicht mal einen fernen Tages man auch mal sagt, jetzt macht man nochmal irgendwie einen Tapetenwechsel, aber jetzt bin ich hier verpflichtet, macht mir Spaß und hier ist eben auch meine Erdung und meine Verwurzelung.
Wie wichtig ist denn der Doktortitel für deine berufliche Laufbahn gewesen?
Das hat tatsächlich keine Rolle gespielt. Also ich hab richtig am Lehrstuhl gearbeitet in der Uni, Arbeitsgemeinschaften gemacht, dort auch sozusagen mit für den Lehrstuhlinhaber gearbeitet, Schriften vorbereitet, Artikel vorbereitet und dann eben auch promoviert.
Was kannst du dir an das Thema noch erinnern?
Ja, natürlich.
Und also
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in den Hamburger Bezirken.
Oh,
also ja, gut. Ein Hamburger dann, Thema. Und das hat mir tatsächlich jetzt richtig inhaltlich geholfen, weil ich natürlich dann bei den Themen direkte Demokratie, was ja in Hamburg eine große Rolle gespielt hat, einfach natürlich auch durch die Beschäftigung mit dem Thema auch ein bisschen Experte war. Und das konnte ich politisch umsetzen. Das heißt, wir haben das Gesetz auch irgendwann novelliert und Vorschläge, die ich selber mal mit erdacht hatte, konnte ich dann in die politische Arbeit mit einbeziehen. Insofern hat das gut zusammengepasst.
Jetzt haben ja einige Politiker über ihre Doktortitel gestolpert, jetzt zuletzt Franziska Giffey. Hast du auch nochmal in die Akten geguckt, ob da nicht irgendwie doch was kopiert ist oder so? Da kriegt man dann, also wahrscheinlich wirst du dir ja nichts vorzuwerfen haben. Du bist ja ein sehr korrekter Mensch, zumindest sagt man das über dich. Aber kriegt man dann trotzdem nochmal so ein Unwohlsein?
Ja, also ich glaube, man muss da jetzt auch die Fälle im Einzelnen natürlich betrachten und mit Franziska Giffey tut mir das auch tatsächlich leid, weil sie eine ganz, ganz tolle Politikerin ist. Insofern muss man, glaube ich, ein bisschen auch gucken, die Fälle, die es da gegeben hat, wie die im Einzelnen gewertet worden, was sozusagen, was da an Umfang, an Fehlern gewesen ist, sozusagen da, glaube ich, ist das schwierig, sozusagen von außen sozusagen darüber zu urteilen. Und natürlich ist es auch so, dass natürlich die Fälle jetzt auch alle ein Stück länger zurückliegen und die Frage sozusagen, wie man sozusagen damit auch umgeht, natürlich auch nochmal sich die Sicht auf solche Sachverhalte auch nochmal ein Stück verändert hat. So, und ich glaube, da haben eigentlich alle versucht, sozusagen jedenfalls so, wenn ich das aus meinem Umfeld erinnere, wie das damals gewesen ist, da versucht eben nach bestem Wissen und Gewissen auch eine gute Arbeit abzulegen und das nicht sozusagen den Titel zu erwerben um des Titelerwerbens Willens, sondern um auch sich mit der Fachlichkeit beschäftigt zu haben. Und das, wie gesagt, habe ich 3 Jahre meines Lebens gemacht und habe davon auch was zehren können inhaltlich, weil eben das Thema Bürgerbegehren und Bürgerentscheid für mich einfach etwas war, was mich im politischen Werdegang auch weiter begleitet hat.
Du hast ja gerade eben schon vom Klassenzimmer erzählt, in dem du die Elternabende jetzt verbringst. Was warst denn du für ein Schüler? Also in der eigenen Betrachtung zunächst einmal.
Also ich hatte, glaube ich, anfangs Schwierigkeiten. Ich erinnere mich sozusagen aus den Grundschulzeugnissen, dass es Schwierigkeiten gab, dass ich am Platz sitzen bleibe. Also das sozusagen, sondern ich war dann da gerne unterwegs im Klassenraum. Das hat sich dann irgendwann gebessert. Und ich wurde, glaube ich, immer besser sozusagen über den Zeitverlauf. Es ist ja auch so, dass Jungs auch eher Spätstarter sind, was schulisches Können angeht, was also man immer wieder feststellt und habe dann nachher auch ein echt gutes Abi gemacht.
Was ist ein echt gutes Abi denn?
1,3.
Das ist ein echt sehr gutes Abi, würde ich sagen.
Ja.
Ich habe das Doppelte gemacht, also 2,5. Also fast das Doppelte.
Ja, ja. Also ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich von meinem Physiklehrer bequatschen lassen, Physikleistungskurs zu machen.
Hatte ich auch.
Ja, das war jetzt nicht so eine gute Idee. Aber
das war eine sehr gute Idee. Weil da konnte man, ich hatte Talent in Mathe und dann musstest du für Physik auch nicht viel lernen. Also viele haben mich immer gefragt, wieso hast du Mathe, Physik? Ich war nur wirklich kein Streber, aber das war eine reine Bequemlichkeitsentscheidung damals.
Ja, aber das Problem ist ja, dass, und das habe ich dann leider erst in der Oberstufe festgestellt, dass der Unterschied zwischen Grundkurs und Leistungskurs dann doch noch mal ein bisschen, noch mal ein Schritt ist. Und ich habe Mathe-Grundkurs auch ordentlich gemacht, da auch meistens eine 2 gehabt und Physik-Grundkurs auch mal eine 2 und mal eine 1 gehabt. Aber der Schwierigkeitslevel zum Leistungskurs war noch mal so ein Schritt, dass dann nachher meine Abi-Note in Physik sozusagen, das ist jetzt vielleicht Jammern auf hohem Niveau, weil am Schluss ist ja in der Gesamtschau trotz 1-3 geworden.
Ja.
Aber das, sag ich mal so, war eine Sache, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, Physik-LK würde ich jetzt nicht noch ein zweites Mal nehmen.
Mein Physiklehrer ist tatsächlich eine sehr prägende Figur gewesen in meiner Schullaufbahn und der ist jetzt vor einigen Wochen leider verstorben und ich habe ihm tatsächlich nochmal öffentlich gedankt in einer Todesanzeige, stellvertretend für den Abiturjahrgang, unabgesprochen, ehrlicherweise. Weil der hat mir echt eine Menge mit auf den Weg gegeben. Also der war wirklich wahnsinnig streng, gerade mit mir, weil ich auch so eher so ein Schlurri war. Aber der hat da immer noch ein Lächeln bei gehabt. Es gab so Lehrer, die hatten eigentlich noch so verbal immer noch den Rohrstock aus den 80ern und 70ern irgendwie noch in der Hinterhand. Aber der war einfach auch, der hatte so eine gewisse Milde bei aller Strenge. Gibt's für dich auch so eine Lehrerfigur, die dich vielleicht auch für deinen späteren Werdegang, wie du mit Mitarbeitern umgehst oder Kindern, tatsächlich geprägt hat?
Ja, durchaus mehrere. Das Tolle ist ja,
kannst du alle namentlich mal nennen?
Dann genau, also das würde jetzt dann die Sendung füllen.
Ja.
Weil natürlich dadurch, dass wir nun schon so lange in Volksdorf sind.
Musst du auch aufpassen, wen du noch begegnest.
Ja, genau, oder beziehungsweise meine Kinder. Also insofern ist das natürlich das Thema. Also mein Vater war schon an der Schule, hat da Kriegsabitur gemacht. Mhm. Ich habe dann 94 der Abi gemacht und jetzt ist meine größte Tochter auch am Walterfer-Gymnasium. Und das Witzige ist eben, dass einige der Lehrer, die jetzt meine Tochter hat, auch noch, bei mir waren sie dann ja noch ein bisschen jünger. Mhm. So, insofern sieht man da jetzt tatsächlich ein paar auch wieder. Also wer mich wirklich sehr geprägt hat, war auch unser damaliger Schulleiter. Mhm. Der ist jetzt leider verstorben. Und der ist mir dann jetzt zum Beispiel als Chef von dem Museumsdorfverein sozusagen auch wieder begegnet. Der wohnte in unserer Straße. Insofern hatte man einfach persönlich totale Beziehungen zu dem. Und der sozusagen mit dieser Disziplin, aber hohen Fachlichkeit und trotzdem persönlicher Zugewandtheit, wie der die Schule geführt hat, das ist sozusagen etwas, was ich auch immer gerne wieder mitnehme. Und immer wenn ich an ihn zurückdenke, habe ich immer diesen Satz, wie er dann immer morgens uns in der Schule, wenn es eine Durchsage gab, guten Morgen, hier spricht Herr Fischer. Und das ist immer genau ein Sound. Und wenn ich über den nachdenke, habe ich immer wieder diesen Sound im Ohr.
Wie groß ist denn der Druck für deine Kinder, auch gut in Mathe zu sein? Ich meine, du hast jetzt Grundkurs gemacht, aber da war es ja, ich meine, mit 1,3 guckst du ja über alles erhaben hinweg.
Ja, Mathe machen die tatsächlich ganz gut. Also so wie ich das im Moment wahrnehme, in anderen Bereichen sind die auch ganz gut. Also wir sind da.
Aber so ein Streber als Vater ist echt ganz schön
hart. Ja, aber ich glaube das nicht, dass ich gut, wobei es immer blöd ist, das selber zu beurteilen.
Unwidersprochen
lässt du den wirklich
Streber durchgehen.
Nee, ich versuche das, weiß jetzt nicht, wie jetzt meine ehemaligen Mitschüler, wenn sie hier säßen, wie sie es beurteilen, aber dass ich habe jetzt wirklich versucht, nicht irgendwie den Streber raushängen zu lassen und bin auch nicht jetzt so, dass ich wirklich immer nun unendlich sozusagen gelernt habe und dann immer als da besser da aufgetreten bin, sondern habe dann schon versucht, das in der Klassengemeinschaft auch irgendwie mitzuleben. Und es waren auch jetzt viele, die sich auch jetzt nicht haben gehen lassen, sozusagen in der Oberstufe, sondern wir hatten auch viele gute Mitschülerinnen und Mitschüler.
Gab es mal Einträge ins Klassenbuch?
Bestimmt, weil ich irgendwann mal ich glaube, ich habe, weiß gar nicht, ob es dann zum Eintrag ins Klassenbuch geführt hat, aber ich habe, glaube ich, bei einem Religionslehrer oder so haben wir dann mal irgendwie, der auch echt, weiß nicht, ob das Wort Scheiße hier jetzt vorkommen darf.
Hast du gesagt,
genau.
Lass mal gelten.
Und dann haben wir irgendwie, es gab dann ja irgendwie in den 80er und 90er Jahren immer dann so für Faschingsgeschichten so diese Scheißhaufen-Imitation. Und dann haben wir dem halt das Ding mal auf seinen Stuhl gelegt und dann kam er halt so rein in Religionsunterricht, nimmt dann hinter dem Pult irgendwie den Stuhl nach hinten und war es richtig ausgerastet und hat dann diesen Scheißhaufen genommen und das Waldhöfer Gymnasium ist an einem Wald gelegen und er war auch ein Sportlehrer und hat uns dann gezeigt, wie er diesen Scheißhaufen einmal
in den Wald
geworfen hat. Das ist so, ich glaube, das hat glaube ich, in jedem Fall zum
Anschiss geführt. So einen
Gruppeneintrag?
Ja, oder war klar, dass du das warst?
Nee, das weiß ich nicht, ob ich mich schuldig bekannt habe. Aber ich war jedenfalls beteiligt am Scheißhaufen.
Wie romantisch siehst du denn deine Abi-Zeit? Bei mir war es ja tatsächlich so, dass die sehr gefüllt war von Party, Veranstaltungen, Abi-Zeitung. Viele sagen, ich habe einfach meine Abi-Zeit mein ganzes Leben lang weitergeführt, weil wir heute auch Veranstaltungen machen, viel schreiben und so weiter.
Also das war eine tolle Zeit, muss man sagen. Und ich man guckt da gerne verklärt zurück, wenn man so auf die 50 zugeht. So muss ich ehrlich sagen. Und dann gehe ich immer wieder gerne zurück. Natürlich auch, weil die Schule sozusagen bei uns um die Ecke ist. Man fährt mit dem Fahrrad immer vorbei und die Aula, wo man das Abi-Zeugnis erhalten hat, sieht man immer wieder und eben weil man immer wieder auch mal Mitschüler trifft. Insofern denke ich da gerne dran zurück. Natürlich irgendwie Abi-Show, Abi-Party, der letzte Schultag, wo man da Alarm gemacht hat im Stadtteil und solche Aktionen.
Seid ihr da auch mit dem Trecker durch den Ort
gefahren? Nee, wir haben aber einen Umzug gemacht.
Dass wir Trecker-Anhängern.
Genau, das war irgendwie die Zeit, also sozusagen genau, was wir für Streiche gemacht haben, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben das irgendwie, haben da irgendwie was mit Wüste gemacht oder so. Und ich war da irgendwie mit dem anderen Freund da irgendwie als Blauhelm im Einsatz oder so, um dann irgendwie den Umzug da abzusichern. War einfach eine tolle Zeit und erinnert man sich sehr gerne zurück.
Bei mir stand ja in der Abi-Zeitung drin, dass ich Steuerberater werden möchte. Dann hätten wir beruflich vielleicht mehr miteinander zu tun als jetzt. Was hätte bei dir denn da drin gestanden? Wolltest du immer Beamter werden?
Nee. Ich glaube, da standen irgendwelche Dinger wie Bundeskanzler und sowas irgendwie drin.
Also damals schon, wann bist du in den Jusos gegangen?
Das ist auch genau in der Abi-Zeit gewesen. Da hat mich auch ein Freund angesprochen, zu sagen, willst du nicht da mal vorbeischauen? Und ich bin tatsächlich auch in der Oberstufe politisiert worden, also im Gemeinschaftsunterricht.
Da erst? Okay.
Genau, also im Gemeinschafts-, also ich war schon vorher ein bisschen politisch interessiert, aber sozusagen so richtig, dass ich da auch was machen will, das ist tatsächlich in der Oberstufe im Gemeinschaftskunde-Kurs sozusagen entstanden, weil da ist eben, ne, Volksdorf ist ja schon durchaus auch ein konservativerer Stadtteil. Da gibt es dann auch unter den jungen Leuten tatsächlich Leute, die JU-orientiert sind, glaubt man irgendwie gar nicht, ist aber so. Ja. Und da merkt man dann ja, wo man selber steht, auch in der Abgrenzung zu anderen und lernt diskutieren und sich auch über Sachen zu streiten. Das war ja Zeit damals irgendwie Golfkrieg, die Frage deutsche Einheit und so weiter, die ganzen Fragen. Das war so eine hochpolitische Zeit und das hat tatsächlich mich geprägt, zu sagen, ich will auch politisch aktiv sein und die Jusos in Hamburg sind ja durchaus nicht irgendwie total links abgedriftet, sondern sehr pragmatisch. Und deswegen habe ich mich da auch sehr schnell zu Hause
gefühlt. Wen hast du denn in der damaligen Zeit schon kennengelernt? Also Andi Grote hast du vorhin
genau, also das Andi Grote, dann, der war ja nun auch Kreis Mitte, aber auch aus Wandsbek sehr schnell. Also Anja Quast zum Beispiel, die jetzt Bürgerschaftsabgeordnete ist, Juliane Timmermann in der Bürgerschaft, dann auch Dorothee Martin, die jetzt im Bundestag ist, also Carola Veit, Christian Carstensen, der auch mal im Bundestag war. Also tatsächlich viele der Leute, mit denen man dann damals angefangen hat, auch bei den Jusos Politik zu machen, mit denen sind wir jetzt heute in ein paar anderen Funktionen tätig. Aber das ist total lustig, wenn ich habe mir ein paar alten Zeitungsartikel auch aufgehoben von damals, wenn man die sich nochmal anguckt, irgendwie, also eine Überschrift erinnere ich noch, irgendwie, diese Jusos ziehen den Sozis die Filzpantoffel aus. Also wir waren rebellisch, aber sozusagen nicht von links außen, sondern eher aus der Mitte heraus, weil uns kam die Landes-SPD damals etwas verschnarcht vor. Das haben wir dann auch sehr deutlich gesagt und da gab es natürlich auch gerne mal Schlagzeilen in der Zeitung.
So, und wir kommen jetzt einmal kurz zur Werbung, nämlich für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Denn ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und für dich, lieber Andreas, geht es hier jetzt weiter mit unserer Rubrik Die Fragen der anderen Leute. Zwei Leute haben wir befragt. Ich drücke einfach mal hier auf den Knopf.
Hallo, lieber Andreas. Hier ist dein Senatorenkollege Agnes Tjax. Vor kurzem haben wir ja gemeinsam auf dem Hans-Albers-Platz das Herz von St. Pauli gesungen. Es hat nicht nur Spaß gemacht, sondern ich möchte jetzt von dir wissen, welchen Hamburg-Song du als nächstes mit mir gerne singen würdest. Viel Spaß bei der Sendung.
Ach, erstmal schöne Grüße an den lieben Agnes. Das mit dem Singen ist ja auch so ein Thema. Das Gute an dem gemeinsamen Singen auf dem Hans-Albers-Platz war ja, dass es auch ein bisschen einen gewissen Playback-Anteil sozusagen hatte.
Einen sehr hohen Playback-Anteil,
ja, genau.
Kurz zur Erklärung. Wir haben zur Bewerbung unseres Neujahrsempfangs Ahoi 2021 ein Video zum Herz von St. Pauli aufgenommen und viele Macherinnen und Macher der Stadt gebeten, das Ganze lippensynchron zu singen. Und du warst mit Agnes zusammen dabei.
Also was ich tatsächlich häufiger auch mal finde, was man singen könnte, und das können wir auch mit Agnes mal wieder singen, das singen wir ja auch, also finde ich viel zu wenig Anlässen. Wir haben ja eine Hamburg-Hymne.
Mhm.
Ne? Heil über die Harmonie, Heil ist immer natürlich schwierig besetzt, aber wenn man es im Kontext der Hamburg-Hymne hat, ist es eigentlich irgendwie ein stolzes Lied für diese Stadt. Und Agnes, wenn wir mal wieder einen offiziellen Anlass haben oder auch mal einen inoffiziellen, dann können wir auch mal wieder.
Dann freue ich mich auf die Zusendung der Tonspur.
Ja, das machen wir sehr gerne.
So, ausnahmsweise hat Agnes jetzt noch eine Frage.
Ja. Achtung.
Lieber Andreas, ich habe noch eine weitere Frage für dich. Ich weiß, dass du gerne Fahrrad fährst. Und ich weiß, dass du auch ein Fahrrad hast. Aber wie viele Autos hast du eigentlich?
Ja, ganz einfach. Zwei. Also, beziehungsweise eins fährt,
so überwiegend,
eins fährt überwiegend meine Frau und ja. Eins fahre ich, ist übrigens ein Diesel. Oh. Ich hoffe, jetzt kriege ich keinen Shitstorm von den Grünen.
Ja.
Aber
ich glaube, da für Agnes hat der Bundestagswahlkampf schon begonnen.
Ja. Ja. Also zwei Autos und so, dass der Diesel jetzt keine Geschichte mehr auf Ewigkeit ist, ist mir irgendwie klar. Aber es ist einfach eine super praktische Familienkutsche und es geht im Moment nicht ohne.
Mhm.
So, und dafür habe ich aber hier das Thema Fahrrad. Wir haben uns jetzt für den Urlaub im Sommer einen Fahrradanhänger gekauft, den wir da schön oben drauf machen, um dann auch wirklich das Thema Auto und Fahrrad mit der Tendenz zu mehr Fahrrad auch nach vorne zu bringen.
Sehr gut. So, eine weitere Frage von einer Dame.
Moin, Herr Dr. Dressel. Hier spricht Claudia Zügler-Hingst von Karlsbrecht, Deutschland. Auch wenn ich weiß, dass Sie lieber Wein trinken, würde mich sehr interessieren, mit welcher Persönlichkeit Sie gerne mal ein Bier trinken würden und worum es dann dabei gehen würde.
Ja, also Bier trinken ist in der Tat, ich bin noch nicht so richtig auf den Geschmack gekommen, aber es kann ja immer noch kommen.
Ich hätte da einen Tipp, wir haben ja Kulturbier von Mensch Hamburg, vielleicht probierst du das später nochmal.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wir überlegen mal, mit wem man mal ein Bierchen trinken würde, sozusagen. War jetzt das auf Hamburg bezogen oder
das
allgemein?
Ist jetzt, du kannst jetzt auch einen Hollywood-Star nennen, den du damals in Los Angeles gesehen hast.
Oder ja, so. Und dann von Ferne angehimmelt habe. Nee, also ich finde tatsächlich jetzt irgendwann auch Frau Merkel mal nach der Kanzlerschaft sozusagen mal irgendwo in einem persönlichen Rahmen mal zu erleben, weil ich muss schon sagen, obwohl ich ja nun in der anderen Partei bin, habe ich einfach ganz, ganz großen Respekt vor ihr. Finde, sie hat das toll gemacht und wir werden in den nächsten Jahren, egal wie das alles ausgeht im Ende September, noch merken, was wir an ihr hatten. Und das finde ich, merkt man jetzt so langsam in dieser ausgehenden Kanzlerschaft, dass sie sozusagen viele Weichenstellungen für dieses Land richtig vorgenommen hat. Und das sage ich jetzt ganz neidlos, sozusagen auch aus Sicht der SPD.
Nun wirst du sagen, du bist nicht in der Position, der Bundeskanzlerin Ratschläge zu geben. Aber was könntest du dir denn vorstellen, was sie danach macht? Die wird ja jetzt nicht einfach komplett ins Rentnerdasein zurückgehen. Gäbe es eine repräsentative Aufgabe auch und natürlich unter dem Aspekt, dass man ja so im vorletztes Jahr gab es diese Gerüchte, dass sie nach Hamburg ziehen würde. Wenn es denn so wäre, was würdest du ihr denn anbieten wollen oder wie würdest du sie gerne rumkriegen?
Ich glaube, die will tatsächlich jetzt keine neue Funktion, sondern die will jetzt auch ein Stück Abstand. Weil ich glaube, man hat jetzt ein bisschen auch in den letzten Monaten bei diesen Sachen hier Osterruhe, die auch ein bisschen missglückt ist, oder richtig missglückt gewesen ist, dass man ihr auch angemerkt hat, dass sie sozusagen langsam auf Reserve fährt, sozusagen was ihr persönlichen Kräftehaushalt angeht. Was ja auch zeigt, dass diese Jahre sie ultra angespannt haben. Ich glaube, die wird jetzt viel wandern gehen mit ihrem Mann. Ich hoffe, dass sie das diese Zeit auch genießt und dass sie auch abschalten kann und für sich den Schalter umlegen kann. Und wenn sie nachher ein bisschen auch zivilgesellschaftlich nochmal für das ein oder andere auch für dieses Land ansprechbar sein wird, mit einem gewissen Abstand, dann glaube ich, wäre das auf jeden Fall ein Gewinn. Ich glaube, Deutschland hat ihr viel zu verdanken.
Warten wir es mal ab, ob sie nach Hamburg kommt und dann hier vielleicht nochmal irgendwas macht. Also Mensch, Hamburg wird sich freuen.
Sie ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, das erzählt sie ja auch. Also ne, auch das fand ich immer nochmal eindrücklich. Also als sie dann zum Tode von Helmut Schmidt auch gesprochen hat und dann sie ist ja dann in Hamburg zwar geboren, aber ist dann ja in den Osten gegangen. Und wie sie dann auch da nochmal erzählte, dass sie sich damals dann Sorgen um die Hamburger Verwandtschaft machten, aber wussten, Helmut Schmidt, sie haben dann Radio gehört und hörten dann immer, Helmut Schmidt hat hier die Sache im Griff. Also das fand ich auch nochmal sozusagen, dass sie dann, dass doch immer wieder Punkte gibt, wo dieser Hamburg-Bezug bei ihr auch rauskommt. Und vielleicht ergeben sich da ja nochmal neue Bezüge.
Wie viel Bezug hast du denn zu Berlin? Also es gibt ja nicht wenige, du hast Dorothee Martin angesprochen, aus deiner alten Juso-Clique sozusagen, Ambitionen nach Berlin zu gehen, als Bundestagsabgeordneter, vielleicht als Minister oder wie auch immer. Auch wenn es jetzt gerade nicht so gut aussieht, dass die SPD den Minister stellt.
Aber wir gucken, wie das noch bis September wird. Nein, also ich bin jeden Monat in Berlin, weil die Finanzministerkonferenz auch die am häufigsten tagende Ministerkonferenz ist. Insofern bin ich häufig da, bin aber dann auch durchaus froh, wenn man wieder nach Hamburg fährt. Also insofern, Berlin ist immer eine Reise wert, aber der Rückweg ist auch schön. Insofern ist es jetzt nicht so, wo mich das hinzieht. Was an Hamburg einfach wirklich toll ist, ist, dass man, und man spricht ja auch häufig im Gegensatz dazu vom Raumschiff Berlin, dass die dann teilweise politisch sehr abgehoben agieren. Und wir versuchen in Hamburg im Senat, in der Bürgerschaft, hier in der Landespolitik sehr geerdet und realitätsnah unsere Politik zu machen, die ganze Zeit über. Und das gelingt auch deshalb, weil wir immer auch die Auswirkungen unserer Politik konkret sehen. Also zum Beispiel bei den Corona-Hilfen, dass ich eben dann hier zu den Gastronomen sagen kann, kommt es an, funktioniert das, was wir uns überlegt haben, wo müssen wir was besser machen. Und da habe ich immer bei der Politik in Berlin das Gefühl, die sind manchmal sehr weit weg. Insofern möchte ich da gar nicht mit Berlin tauschen.
Wie sehr haben denn so, du sprichst die Corona-Hilfen an, wie sehr hat dich das denn in deinem privaten Umfeld betroffen gemacht? Hat sich mal jemand bei dir Geld geliehen beispielsweise? Nee. Also bei mir kam das tatsächlich häufiger vor, aber geht man zu einem Senator und leiht sich Geld? Weiß ich nicht, aber gab es sonst so, ich meine, du kannst ja im offiziellen Bereich kannst ja nicht mehr machen, als die Gesetze zulassen, aber hast du so richtig harte Fälle gehabt?
Also das hat viele sozusagen auch Schicksale gegeben, von denen man mitbekommen hat. Man wird natürlich darauf auch pausenlos drauf angesprochen. Aber es gab auch ganz viel positive Rückmeldung im Sinne von Dankeschön. Und das hat mir auch jetzt in dieser Corona-Krise immer wieder einen Schub gegeben, Kraft gegeben zu sagen, die merken, dass du dich kümmerst, dass du dich einsetzt, dass die Hilfen ankommen und dass es einen Unterschied macht, ob da man selbst sich drum kümmert oder irgendjemand anders, sondern dass es, und diese Nähe, die hättest du halt in Berlin nicht. Und deshalb war das sehr, sehr positiv, also manchmal auch ergreifend natürlich, wenn man sozusagen auch die Schicksale auch von Firmengründern sieht, die dann auch quasi sehen, wie dann das ganze Eigenkapital, was sie sich über Jahre aufgebaut haben, eine Firmenexistenz, wie das so langsam den Bach runtergeht. Und da dann auch zu sagen, und das war keine leere Floskel, dass wir sagen, wir kämpfen um Unternehmen und Arbeitsplätze. Und das haben die uns auch abgenommen, dass wir das getan haben. Und dann Erfolg zu sehen und eine positive Rückmeldung zu haben, das hat auch echt gut getan.
Bist du jetzt in dieser Zeit tatsächlich auch ein bisschen froh gewesen, dass du nicht die volle Verantwortung hattest, also den Bürgermeistertitel abgelehnt hast damals?
Ja, wir auch da haben wir ja überall immer die ganze Zeit so als gutes Team im Senat gearbeitet. Und insofern glaube ich, muss man sagen, dass jetzt doch diese Aufstellung, die wir jetzt hatten und sozusagen in einer Pandemie einen Arzt als Bürgermeister zu haben, ist, glaube ich, jetzt auch eine gute Sache gewesen. Und das hat Peter Tschentscher sehr umsichtig gemacht, aber auch eben es mit uns als Team geführt. Das waren ja keine One-Man-Entscheidungen, sondern sozusagen jeder hatte jetzt in der Krise im Team seinen Platz. Und wir haben auch sozusagen als Team, was den Schutzschirm angeht, super zusammengearbeitet. Insofern, glaube ich, ist der Team, das Team wirklich auch der Fokus gewesen, den wir alle miteinander hatten und auch weiter haben.
Wie sieht denn dein politischer Ehrgeiz aus? Gibt es da noch Stufen, die man noch erreichen könnte? Willst du vielleicht auch noch was anderes werden als Finanzsenator und willst lieber Umweltsenator werden oder irgendwas anderes? Gäbe es irgendwas, was dich noch reizen würde? Also, ja, weil Bürgermeister war es ja nicht.
Also entscheidend ist ja, dass sozusagen das politische Leben nicht planbar ist. Also wenn man eins sozusagen aus all dem, wie alles so gekommen ist.
Auf einmal bist du als Justizministerin auch noch Familienministerin.
Ja, das stimmt. Insofern, also ich habe immer gesagt, ich möchte meiner Vaterstadt dienen. Das tue ich, habe ich in meiner vorherigen Funktion gemacht als Fraktionsvorsitzender. Das tue ich jetzt. Das möchte ich weiter tun und sozusagen und habe auch nicht vor, dass jetzt kurzfristig mich jetzt ganz anders zu orientieren und in welcher Funktion, an welcher Stelle ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Stadt sich weiter gut entwickelt. Das wollen wir sehen, aber ich sozusagen bin überhaupt nicht amtsmüde, sondern mit voller Kraft dabei, jeden Tag. Es macht mir Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass man was bewegen kann für diese Stadt.
Als die Gelder aus Berlin nicht so schnell rüberkamen, hast du ganz schön Krach gemacht für die Hamburger Gewerbetreibenden. War das da auch ein Vorteil, dass du Olaf Scholz vielleicht ein bisschen besser kennst als andere Finanzminister?
Ja, ich habe jedenfalls mitbekommen, dass Peter Altmaier sehr genervt über mich war. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war es ja richtig. Ja. Denn da traf es auch den Richtigen, weil das die Frage, dass es so Ladehemmung hatte, war tatsächlich in seinem Ressort.
Das heißt, du hast das direkt angegangen und Olaf Scholz als Finanzminister hat da gar nicht hinterhergehakt.
Also muss ja, das hat ja die CDU immer versucht zu sagen, eigentlich ist der Olaf schuld, aber ich weiß ziemlich genau, wie es war. Er hat das Geld bereitgestellt und das Programm, was die Ladehemmung hatte, das musste das Haus Altmaier administrieren und das war einfach, ich muss es hier mal sagen, wir haben über Schulnoten vorhin gesprochen, das war eine glatte 6. Und leider sind die Probleme auch immer noch nicht vollständig abgestellt. Es haben jetzt zwar ganz viele ihre Hilfen bekommen, aber ich höre immer wieder auch von Fällen, sage ich mal, auch im hohen dreistelligen Umfang in Hamburg, wo es irgendwas hakt, wo man sich fragt, wie kann es sein? Und da werden wir auch weiter, Michael Wess-Hagemann und ich, nicht locker lassen. Und sozusagen, da wird Herr Altmaier auch nochmal von mir hören.
Bin gespannt. Wer hat dich denn, wir haben ja vorhin über den Lehrer gesprochen, gibt es politische Idole? Also hier in Hamburg muss man ja immer reflexartig, glaube ich, Helmut Schmidt sagen irgendwie, aber vielleicht auch ausländisch, vielleicht die neuseeländische Premierministerin oder wer auch immer, aber sozialisiert bist du eher in den 90ern dann in diesem Bereich. Gibt es da Namen, die dich irgendwie inspiriert haben für auch eine Haltung?
Ja, da gibt's aber nicht sozusagen den einen. Also in der Tat natürlich Helmut Schmidt, was sozusagen auch Arbeitsethos, Disziplin angeht. Insofern finde ich einfach, das hat auch sozusagen auch in der Hamburger Politik durchaus auch natürlich so ein Henning Foscherau, den habe ich natürlich zum Beispiel in meinen Juso-Zeiten sehr eng erlebt. Da war sozusagen der Star auf unseren Jungwähler-Partys in den 90ern. sozusagen wie der geschliffen sprechen konnte, war faszinierend. Der kam nun auch aus der SPD Wandsbek, also aus meinem politischen Zuhause. Insofern, das ist sicherlich ganz toll. Es gibt also sozusagen ganz viele verschiedene, die auch immer mir sozusagen, wo die ein Orientierungspunkt für mich sind, aber nicht sozusagen den einen, den man jetzt sozusagen nachlebt.
Gibt es neben Agnes Tergs noch andere Politiker, auch aus der gleichen Partei natürlich, mit denen du so echt befreundet bist?
Also mit vielen bin ich da sehr eng, denn auch aus der Fraktionsvorsitzendenzeit hat man da auch zu vielen ganz, ganz enge Drähte, auch freundschaftliche Drähte. Mit Agnes war das einfach, waren wir einfach in der Fraktionsvorsitzendenfunktion wirklich ein super Gespann, auch freundschaftlich gutes Gespann. Und auch durchaus auch mal zur CDU gibt es auch den einen oder anderen engeren Draht. Also insofern
Wer ist das dann so?
Ja, also ich zum Beispiel jetzt Thilo Kleibauer von der CDU, der muss mich jetzt ja auch kontrollieren. Trotzdem, ne, wir treffen uns zu Hause mal auch auf dem Wochenmarkt, man trifft sich beim Einkaufen, sozusagen, man kennt sich auch sozusagen familiär so ein bisschen, die Ehefrau Franziska Hoppermann, die jetzt für den Bundestag kandidiert, irgendwie ihr Mann ist irgendwie Organist in der Kirche, wo man dann auch mal ist. Also man begegnet sich, glaube, schätzt sich da auch persönlich. Und ganz wichtig, was glaube ich ja auch nicht alle Politiker immer richtig machen, dass man Persönliches von Politischem auch ein Stück trennt. Also das heißt, wenn man sich mal fachlich attackieren muss, weil es auch geboten ist, dann muss man es so machen, dass eben sozusagen die persönliche Relationship dabei keinen Schaden nimmt.
Was hat dir denn, wir haben ja gerade schon über Leute gesprochen, die dich irgendwie inspiriert haben, was hat dir denn jetzt, und wir haben ja alle eine lange Krise hinter uns und du hast vor allen Dingen ja eine Menge arbeiten müssen, andere durften nicht arbeiten und haben auf dem Sofa gelegen, du musstest aber richtig Extrastunden schieben. Was hat dir denn Halt gegeben? Also ist es dann auch so, dass man morgens am Frühstückstisch sich mit der Frau mal austauscht oder wer sind da so die Leute, die mit denen du dich irgendwie austauscht, mal über wirkliche Problemstellungen oder aber auch natürlich, wenn dann mental selber die Kräfte einen verlassen.
Also in der Tat, Familie ist die Keimzelle, auch von persönlicher Kraft und Stärke. Meine Frau, meine Kinder, sozusagen, das ist schon sehr, und da hatte man jetzt ja auch viel Gelegenheit, so viel zu Hause zu sein wie noch nie. Also habe viel Homeoffice gemacht und mal besser, mal schlechter Homeschooling begleitet. Also das war sozusagen jetzt schon auch eine besondere Zeit, auch für die Familie. Aber zum Beispiel, mit wem ich auch immer viel kommuniziere, ist Kirsten Fehrs, unsere Bischöfin, mit der ich auch befreundet bin, wo man auch viel Persönliches auch mal bespricht. Und da weiß ich zum Beispiel, irgendwie hat sich auch so eingebrannt, heute, also sozusagen quasi vor einem Jahr war es ja auch so, dass sozusagen zu Pfingsten so langsam alles so wieder losging. So, und da in Hamburg war es noch so, keine Präsenzgottesdienste. Und dann sind wir sozusagen als ganze Familie, so als Groupies, in den Kieler Dom gefahren, um Kirsten, die ja auch für den Sprengel nicht nur Hamburg, sondern auch Lübeck zuständig ist, um den Pfingstgottesdienst von Kirsten dann zu hören. Und sind nachher noch zusammen irgendwie an der Ostsee spazieren gegangen, haben den Tag noch genossen. Und das sind so Momente, die einem auch nochmal einen Schub geben und Kraft geben und wo wir, glaube ich, alle uns jetzt freuen, wenn auch wieder mehr Begegnung möglich ist.
Wie lebst du denn deinen Glauben? Also sind es tatsächlich die Gespräche dann oder
ja, also ich bin
hast
schon,
du auch die Bibel, weißt du?
Na, ich nee, wüsste also gar nicht, das, ob ich eine Bibel nicht zu Hause Bibel, habe. Ich bin nicht bibelfest, aber trotzdem sozusagen, ich gehe wirklich gerne auch in die Kirche und zwar nicht nur zu Weihnachten. Es gibt mir auch Kraft und Halt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt auf dem Nachttisch liegt und ich da jetzt dann nochmal Textstellen nachlese. Aber sozusagen dass das Wort in der Bibel, aber auch im Gottesdienst, aber auch sozusagen die wenn dann so eine Orgel donnernd spielt, dann ist das etwas, was mich auch zutiefst erfasst, muss ich sagen. Und sozusagen, was ich auch in schwierigen Stunden, wenn irgendwie jetzt auch mal ein Familienmitglied stirbt, hatten wir natürlich auch jetzt Fälle, auch in den letzten Jahren, Gott sei Dank nicht an Corona, aber sozusagen auch, wo wir enge Familienmitglieder, auch meinen Vater, dann irgendwann verloren haben, wo sozusagen in diesen Phasen einem auch Kirche Halt gibt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, eine Trauerfeier oder Beerdigung zu haben, ohne dass das sozusagen auch kirchlich und auch durch Gott geprägt ist, eine solche Situation, die dann eine Kernphase auch von Menschlichkeit ist, nämlich dass es eine Geburt gibt und irgendwann einen Tod gibt. Sozusagen dieses, dieser Spruch, Gott segnet den Eingang und den Ausgang, ist für mich tatsächlich, wenn man so will, schon sind ganz wichtige Fixpunkte, ohne die ich jetzt mir so mein Leben nicht vorstellen könnte.
Machst du dir denn persönlich auch Gedanken über deinen eigenen Ausgang? Also Thema Testament, kenne ich viele im Bekanntenkreis, die jetzt so gerade durch die eigene Bedrohung sozusagen darüber mal nachgedacht haben?
Ja, das so richtig natürlich nicht. Also natürlich, haben wir das auch alles geregelt für einen Fall X, der hoffentlich irgendwie nie passiert. Aber ich hoffe, dass man mit unter 50 da noch eine lange Perspektive hat.
Also weniger Gedanken darüber.
Nein, also das, ne, man macht sich, also natürlich hatte man jetzt beim Tod auch meines Vaters und auch was Schwiegermutter anging sozusagen, das waren schon sehr auch existenzielle Themen und Phasen für eine Familie. Und es ist ja dann auch so, meine Frau und ich, wir sind beide Einzelkinder. Also es ist dann nicht so, dass...
da gibt es nicht viele Erbstreitigkeiten, um das
ja, mal so zu sagen. Ja, das Thema ist aber sozusagen fast eigentlich das Nebensächliche, sondern es ist ja meistens so, dass eben diese Phase, wo dann eigene Eltern älter werden, wo ja das, sag ich mal so, die Betreuungsrelation sich ja umdreht. Also früher war man selber derjenige, der von seinen Eltern begöschert wurde und dann in der Phase sozusagen, wo es dann den eigenen Eltern schwieriger geht, dann ist es ja so, dass du selber gefordert bist, dich einzubringen, Betreuung zu organisieren, Hilfestellung zu organisieren. Und das war sozusagen in jeder dieser Phase eine Sache, die uns alle physisch und psychisch sehr, sehr gefordert hat. Und sozusagen auch mit Pflegenden, aber es ist ja jetzt etwas, was jetzt nicht nur mein Thema ist, sondern das Thema pflegende Angehörige, unterstützende Angehörige ist eins der großen demografischen Themen unserer Zeit. Mhm. Und nur dass die Sache ist die, wenn beide Kinder sozusagen Einzelkinder sind, hast du niemanden, an den du das delegieren kannst, sondern du bist sozusagen in Wahrheit der letzte Ausfallbürger, wenn es darum geht, dann auch für eigene Eltern da zu sein. Mhm. Und das hat tatsächlich in den letzten Jahren viel eingenommen an Zeit.
Gibt es, sei es noch so skurril, ein Erinnerungsstück, was du für dich unbedingt behalten wolltest und was du jetzt hast? Wir sitzen hier ja bei uns im Studio in der Gute-Leute-Fabrik, umgeben von moderner Kunst. Und wenn wir jetzt beide zur Seite gucken, sehen wir ein Ölgemälde. Das hing tatsächlich bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Und das wird mich immer daran erinnern. Also auch wenn es hier gar nicht so richtig reinpasst, ist es für mich immer die Erinnerung an bestimmte Werte, an die Wurzeln und so weiter.
Ja,
von meiner Tante Gisela habe ich einen Zeitungsständer behalten. Tatsächlich, weil ich da immer drin rumgeschmökert habe in den Sachen, die da drin lagen. Hast du sowas auch?
Vielleicht ja, ehrlicherweise skurril? Ganz, ich könnte das auch alles pflastern hier.
Ja.
Weil wir zu Hause haben wir auch unser Treppenhaus sozusagen, dann ins Obergeschoss, wo irgendwie Kinderzimmer, Schlafzimmer und so weiter sind, haben wir tatsächlich auch ausgegraben, als wir dann das Grundstück übernommen haben von meinen Eltern, den Notarvertrag, als mein Urgroßvater für meinen Großvater das Grundstück erworben hat, auf dem wir heute wohnen. Das ist tatsächlich vom Oktober 1920.
Mhm. So,
ein Hamburger Notar, das haben wir natürlich dann eingerahmt, aufbereitet. Einfach
pünktlich zum 100-Jährigen.
Genau. Das und tatsächlich auch nochmal alte Fotos sozusagen, wie das mal ursprünglich da bei uns aussah. Und meine Großmutter mütterlicherseits hat viel gemalt. Das heißt, wir haben auch jede Menge Gemälde, die sie selber gemalt hat, aus allen möglichen Ecken der Welt. Die haben wir dann bei uns auch mit aufgehängt.
Du kommst ja eigentlich so durch und durch konservativ rüber, ne? Also die Sachen so zu bewahren, in Volksdorf die ganze Zeit zu wohnen. Du hast ja auch erwähnt, dass es durchaus auch CDU-Mitglieder in Volksdorf gibt. Was hat dich denn in die Arme der Sozen getrieben und warum bist du dann am Ende dann doch nicht CDU-Politiker geworden? Das ist ja eigentlich in deinen Genen, also nicht in den Genen, aber in der ganzen Haltung erkennt man ja doch eher einen CDU-Politiker wieder.
Ja, aber das ist das
auch Tolle. Auch den Glauben und so weiter.
Ja, aber das ist das Tolle in Hamburg, dass, glaube ich, nirgendwo die SPD so in der Mitte der Bevölkerung steht wie in Hamburg. Sozusagen mein Großvater war schon SPD-orientiert, mein Vater war SPD-Mitglied, hat es sozusagen nur zum Kassenrevisor in den Distrikt Volksdorf gebracht, also bin ich ein bisschen weiter gekommen als er, aber insofern war das Thema diese sozialdemokratische Orientierung, aber schon in diesem Hamburger Sinne, und Hamburg war ja immer traditionell die SPD-Stadt, wo es das Bündnis gab von Arbeiterschaft und Kaufmannschaft, also sozusagen dieses Bindeglied abzubilden. Das hat die Hamburger SPD geprägt und ne, die hat Leute wie Helmut Schmidt, Klaus von der Nani, Henning Foscherau, andere sozusagen hervorgebracht, die ja nun auch bürgerlich waren. Also ich bin, glaube ich, ein durch und durch bürgerlicher Sozialdemokrat und fühle mich damit sehr wohl.
Du bist großer Fan von Eisenbahnen.
Ja.
Hast du, es gibt ja, Herrn Seehofer gab es ja diese berühmte Geschichte, dass der in seinem Keller unten eine riesen Modelleisenbahn hat. Hast du sowas auch?
Ja, die ist nicht so, meine Modelleisenbahn ist, glaube ich, nicht so groß wie die von Herrn Seehofer. Aber in der Tat hatte ich da auch unten auch schon mal Besuch.
Und ist das quasi von der Jugend an oder hast du, als du der erste Sohn kam, hast du dann quasi für den Sohn die erste
Eisenbahn? Nee, das ist in der Tat auch, ist meine alte Eisenbahn, die wir da auch aufgebaut haben und die meistens dann in der Weihnachtszeit dann mal vielleicht mal eine Lok dazu bekommt und dann spiele ich da mit meinem Sohn und ab und zu guckt dann, also die größere Tochter findet es jetzt eher uncool, aber die kleinere Tochter will auch gerne mal an dem Trafo drehen. Glaube ich, wird es dann auch irgendwann uncool finden. Also das Thema Eisenbahn ist tatsächlich auch ein sehr, sehr prägendes gewesen, bis ich, das müssen wir jetzt alle Eisenbahnfans, die zuhören, jetzt einmal kurz tapfer sein, bis ich dann irgendwann kurz vor der Abi-Zeit auch gesehen habe, dass da auch manche unterwegs sind bei den Eisenbahnfans, wo ich sage, da kann man auch noch mal einen größeren Schritt in die Selbstständigkeit auch gehen. Unter den Hardcore-Eisenbahnfans, muss man sagen. Also musst du dir vorstellen, wenn du Dampflok-Sonderzugfahrt machst mit einer Skibrille und dich sozusagen aus dem Fenster raushängst, um sozusagen den Dampf ins Gesicht zu bekommen. Da habe ich dann gedacht so, okay, so hardcore will ich dann doch nicht sein. Und dann habe ich dann eher den politischen Weg eingeschlagen. Trotzdem, ich finde es immer noch toll. Ich habe da noch viele Bücher und eben die Modelleisen.
Und ist das auch ein Sammeltrieb oder ist der Zug jetzt immer die gleiche Länge?
Der ist, ich habe viel Bundesbahn, Schweizer Bundesbahn, SNCF, die französische. Also ich habe da ein relativ großes Reservoir und bin da ja auch nicht alleine. Wäre ja noch Thies Rabe, großer Modellbahner. Dirk Kienscherf ist auch Eisenbahnfan. Ole Buschhüter ist Eisenbahnfan. Also wir sind sozusagen in der Sozi-Fraktion, sind wir, glaube ich, vier, die sehr eisenbahnorientiert unterwegs sind.
Kannst du zählen, wie oft du im Miniaturwunderland jetzt warst?
Auf da komme ich gar nicht dann so viele Male, auch wenn ich eine tolle Sache finde. Also wenn ich jetzt mal in der Gesamtschau, glaube ich, 3-4 Mal.
Oh, das ist ja nicht häufiger als ich.
Ja.
Jetzt kommen die letzten beiden Fragen. Wir sind schon am Ende tatsächlich unserer kleinen Plauderstunde. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Also ich möchte weiter für diese Stadt arbeiten da werden wir sehen, wie insofern ist, kann man Politik eben nicht genau voraussehen. Das sehen wir nun gerade jetzt in diesem Wahljahr, wie sich das rauf und runter bewegt. Aber wenn ich weiter an maßgeblicher Stelle für diese Stadt meinen Beitrag leisten kann, dann würde mich das sehr freuen. Und ich glaube, dass ich mit meiner Art auch einen Beitrag leisten kann.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Also auf dem Weg in der Tat in Richtung Klimaneutralität, einen ersten wichtigen Schritt vorangekommen. Wir werden bei der Mobilität vorangekommen sein. Wir werden hoffentlich weiter auch Wohnungen gebaut haben. Wir werden hoffentlich bei der Digitalisierung, also all das, was wir jetzt in der Corona-Zeit gesagt haben, was mistig gelaufen ist im Bereich Digitales, da werden wir hoffentlich einen Quantensprung weiter sein. Also ich glaube, dass wir, wenn wir uns von Corona jetzt hier auch erholt haben, alle Chancen haben, dass diese Stadt auch sich so großartig weiterentwickeln kann wie bisher.
Lieber Andreas, das war's mit uns beiden, zumindest an dieser Stelle. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Finde es schön, dass du das Wort Scheiße jetzt salonfähig gemacht hast in diesem Podcast. Das hat nicht mal Tim Melzer geschafft. Ich glaube, der ist ohne dieses Wort ausgekommen. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Hand mit den städtischen Finanzen und hoffe, dass wir uns an anderer Stelle oder auch hier irgendwann mal wieder hören und sehen.
Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 917XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.